also herzlich willkommen zu dieser Messe, zu dieser Predigt in der Predigtserie über die Zeitnutzung, Zeitnutzung nach den Worten der Bibel. Und heute schauen wir auf etwas, das Verfügbarkeit genannt werden kann. Verfügbarkeit für Gott, wie ich meine Zeit richtig für Gott verfügbar mache. Und Verfügbarkeit, das können wir nun zunächst definieren oder mal sagen, dass das so ist. Das ist Bereitschaft, Gottes Ruf zu hören und zugleich zu antworten. Und dazu fällt mir das ein, was mir ein Mitbruder erzählt hat, über die Zeit, also bevor er eintrat in den Orden. Und er war so ein Tausendsasser, also er studierte Physik, Informatik, ziemlich anspruchsvoll, viel zu tun, viele Projekte. Und um das zu finanzieren, war er gleichzeitig Handelsvertreter, also hatte ständig seinen Kalender in Hand, machte ständig Telefonanrufe, Besuche und gleichzeitig sang er in einem Chor, hatte einen breiten Freundeskreis und ja, er lebte eigentlich so nach einem Stundenplan. Er wusste eigentlich immer jede Minute, was dran war. Allerdings hatte dieser Mitbruder, nennen wir ihn Marius, hatte eine Freundin und die hieß Katrin. Nennen wir sie Katrin. Und Katrin, nun, die rief dann ab und zu mal an, ja, um sich zu verabreden. Und Marius hatte immer seinen vollen Kalender dabei, rief Leute an, die er besuchen sollte oder arbeitete am Computer an seinen Projekten. Und dann klingelte das Telefon. Marius, ich würde heute Nachmittag gern ins Kino gehen. Hättest du Zeit? Kalender zugeklappt, Computer ausgemacht. Klar habe ich Zeit. Für sie hat er immer Zeit. Und das ist sowas wie Verfügbarkeit. Zeit machen können, einfach um zu sagen, du bist mir wichtig. Romano Guardini, der das Buch geschrieben hat, der Herr, der schreibt in diesem Buch über die Eucharistie, die Liebe tut solche Dinge. Und das ist genau der Schlüssel zur Verfügbarkeit, zur richtigen Zeitnutzung im Namen der Liebe. Die Liebe tut solche Dinge, auch Sachen, die jetzt vielleicht gar nicht auf dem Plan stehen, aber die jetzt dran sind, weil die Liebe sie so braucht. Und das ist das erste Wichtige, was wir uns merken können für diese Zeitnutzung. Zeit ist Liebe. Und es geht um die Liebe, nicht um die Pflicht. Und damit man sich das merken kann, hier die Kurzform, die kurze Formel dazu. Zeit ist Liebe. Zeit geben ist Liebe. Und in der ersten Lesung haben wir dann noch einen Schlüssel dazu, denn Samuel sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Das heißt, es geht immer um ein Du. Es geht nicht um eine Pflicht. Wir sind keine Pflichtreligion. Es geht um eine persönliche Beziehung. Wenn wir unsere Zeit gut nutzen wollen nach der Bibel, dann schauen wir auf die Personen. Schauen wir auf die Leute, denen unsere Liebe gilt. Die persönliche Beziehung, es geht um eine Gotteserfahrung. Da ruft eine Person, nicht der kategorische Imperativ. Also kategorischer Imperativ nach Kant, also so eine Maxime. Ich muss immer das tun, so handeln, dass mein Tun für alle gleichzeitig eine Maxime des Handels sein könnte, dass alle so handeln könnten. Ja schön, das ist eine Theorie, aber nach der Bibel kommt es immer erst darauf an, auf das Du, auf dich, wer da ruft. Die Liebe, die Beziehung, ich und du, okay? Und da kommen wir gleich zum nächsten wichtigen Punkt. Nämlich, dass da Person vor Projekt kommt. Also, Samuel sagt, du hast mich gerufen. Und was soll ich tun? Also Person vor Projekt, okay? Also Samuel fragt, was soll ich für dich tun? Der fragt nicht, was steht als nächstes auf unserer To-Do-Liste? Sondern er bietet sich an als persönliche Hilfe. Das geht hier nicht darum, einfach etwas zu erledigen. Die Apostel folgen Jesus nicht, weil wir was zu tun haben, wir müssen das Reich Gottes auf Erden begründen oder so, sondern weil es um ein Du geht. Sie folgen Jesus. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Aber zunächst nochmal, wieso ist das eigentlich wichtig? Was ist das Größte, was du auf dieser Welt tun kannst, was wir auf dieser Welt tun können? Na, in dieser zeitlichen Welt etwas für die Unendlichkeit tun? Und was ist das, was bleibt? Was wird bleiben? Du könntest was Tolles erfinden, du könntest einen Nobelpreis bekommen und nachher steht dein Name in Wikipedia. Und alle an der Uni müssen deinen Namen kennen, weil du was Tolles erfunden hast. Wird das in Ewigkeit bleiben? Hoffen wir mal, aber wird wahrscheinlich auch wieder irgendwann vergessen werden. Aber der, der jetzt neben dir sitzt, der hat eine ewige Seele. Und der Mensch, dem du helfen kannst, das nächste Mal, wenn dich jemand um Hilfe bittet, der hat eine ewige Seele. Und da kannst du eine Spur hinterlassen, die bleibt. Wenn du was für die Ewigkeit tun willst, dann tu was für eine menschliche Person. Das bleibt. Deswegen ist das alles nicht utilitaristisch, also nicht nur für einen Nutzen wegen. Ja, wir machen halt was, damit es irgendwie klappt, wir machen ein schönes Projekt oder so. Wir machen was, um eine Spur zu hinterlassen für die Ewigkeit. Weil Gott, der ewig ist, daran am meisten Freude hat. Und weil wir wissen, dass diese Person, der wir was Gutes tun, dass die bleibt. Bei Gott. Und wie kommen wir jetzt dahin? Also wie macht man das dann praktisch? Schauen wir uns das mal an. Also wo war der Samuel denn? Im Tempel des Herrn. Steht, in jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn. Also was kann das heißen? Verbindung mit Gott. Gebet, Kirche, Gemeinde und auch im Alltag. Dahin zu kommen, dass ich meinen Alltag mit Gott verbinde. Durch das Gebet, durch die Teilnahme an der Gemeinde. Dann habe ich eine Verbindung mit der Ewigkeit. Und was tat Samuel da eigentlich? Samuel tat gar nichts, der schlief. Schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn. Und was heißt das? Na, erstmal, er tat das, was er tun sollte nachts. Er war in dem, was er tun sollte, er schlief. Also er machte nichts Besonderes. Das war jetzt nicht irgendwie, ja, er war gerade dabei, ein Buch zu schreiben, das ein Bestseller werden sollte. Oder er studierte gerade, um ein großer Prophet zu werden. Nee, auch nicht. Er schlief. Er machte einfach ganz normal das, was er tun sollte. Und er war in Ruhe, in der Stille. Nicht im Lärm, nicht im großartigen Tun. Er war einfach nur bei sich selbst. Er war sogar alleine und schlief. In der Stille. Und deswegen konnte er die Stimme Gottes hören. Er hört Gott, weil er selber still ist. Innere Stille. Er schlief dort, wo die Lade Gottes stand. Also seine Stille war auf Gott hin ausgerichtet. Er war in der Gegenwart Gottes. Und das ist das Wesentliche, die Voraussetzung dafür, dass wir die Stimme Gottes hören. Dass wir erstmal bei uns selber sind und in der Stille sind und dann auch was hören können. Denn ja, sonst wird es schwierig für Gott. Muss ja sehr laut sein. Ihr kennt die Bibelstelle vom Propheten, der Gott im leisen Säuseln des Windes erfährt. Nicht im großen Sturm. Und Samuel ist dann noch ein junger Bursche, also der kann nicht alles, der weiß nicht alles. Der ist einfach erstmal nur darin, was er machen soll. Und er ist zufrieden damit, dass er das nicht ganz kapiert. Also der wacht dreimal auf nachts. Ja, und eigentlich hätte er sagen können, also ich kapiere das echt nicht, jetzt reicht's. Das dritte Mal, jetzt reicht's aber. Ja, ich bleibe jetzt liegen. Nein, er ist zufrieden mit dem, ich kann das eigentlich nicht so ganz verstehen. Das ist jetzt irgendwie komisch. Aber ich gehe dahin, ja, ich stelle mich dem zur Verfügung. Und hier ist das, was fragt er denn? Du hast mich gerufen, hier bin ich, du hast mich gerufen. Also der fragt nicht nach dem ganzen Plan, also was soll das Ganze jetzt eigentlich, ja? Ich will jetzt mal das Ende der Geschichte zuerst hören, was das soll. Sondern er fragt immer nur, was machen wir jetzt eigentlich, also was sollte ich jetzt als nächstes tun? Und da ist wieder eine Lehre drin für biblische Zeitnutzung, nach dem nächsten Schritt fragen. Der nächste Schritt. Also Gott ist Gott. Und Mensch ist Mensch. Wenn Mensch alles weiß, was Gott weiß, dann irrt sich Mensch. Denn Gott ist immer größer. Wie der heilige Augustinus schon erfahren hat, wenn du denkst, du hast Gott verstanden, dann ist das noch nicht ganz Gott. Und deswegen, um unsere Zeit gut zu nutzen, nach der Bibel, zufrieden damit zu sein, zu wissen, was als nächstes dran ist. Du hast mich gerufen, hier bin ich. Das Nächste. Und das ist auch Verfügbarkeit, nämlich zu sagen, okay, ich kenne jetzt nicht den ganzen Plan, aber ich mache jetzt mal das, was Gott mir als Nächstes zeigt, was Gott mir als Nächstes sagen will. Ich bin dafür verfügbar. Das ist Glauben und Hoffnung in dem Vertrauen, zu sagen, okay, das reicht, ich mache das, was jetzt gerade dran ist. Und das wird dann ganz konkret darin, dass Samuel aufsteht. Und da geht er eben beyond the comfort zone, in der Stille der Nacht. Wie das auch beyond the comfort zone, wie das eben auch notwendig ist, um Gott zu folgen, auch in der Nachfolge Christi, in der Kreuzesnachfolge. Und da wird Nachfolge dann eben so konkret, wie der Körper, um den es dann geht, in der Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Denn letztendlich will diese Verfügbarkeit natürlich auch konkret werden. Ich meine, so wie wir Liebe auch gerne konkret haben, dass da sich wirklich jemand Zeit für mich nimmt. Dass da wirklich jemand was für mich tut. Ja, du weißt ja, so nach dem Motto, das wäre ja schrecklich zu hören, ja, du weißt ja, dass ich dich lieb habe, darum habe ich dir diesmal keine Geburtstagskarte geschickt. Das hört niemand gerne. Sondern, dass wir es konkret machen. Konkret? Und wie kann das sein? Na, da habe ich jetzt in Chicago, wo ich auf einer Student Leadership Summit war, von der Fokus-Organisation, habe ich einen guten Satz gehört. Und das war so, ja, Jesus is Lord. But if he is not the Lord of your time, your body and your money, then what is he the Lord of? Jesus ist der Herr, aber wenn er nicht der Herr ist über das, was dich betrifft in deiner Zeit, in deiner Körperlichkeit, in deinem Geld, worüber ist du dann der Herr? Ja. Wie viel traust du Gott zu? Oder ein anderer guter Satz war, how do you spell faith? R-I-S-K, risk, Risiko. Glauben hängt mit Risiko zusammen. Das ist die Herausforderung in der Zeitnutzung. Dass ich riskiere, meine Zeit sogar zu verschwenden, so wie Samuel es riskiert hat, zum dritten Mal aufzustehen, anstatt zu sagen, jetzt reicht's. Das ist jetzt über mein Limit hinaus. Ein Risiko einzugehen. Natürlich braucht man dann auch vielleicht einen geistlichen Ratgeber, der einem sagt, ob dieses Risiko jetzt gerade angemessen ist oder so. Ja? Also nicht alles, was man vielleicht so sich als Idee denkt, ist vielleicht gleich die große Inspiration. Vielleicht muss man manches erst abchecken. Aber trotzdem möchte Gott auch, dass unsere Liebe real wird. Und hier ist eine persönliche Frage für dich. Ja? Mal ganz persönlich. Welches Risiko scheust du am meisten? Warum hast du Angst, etwas zu riskieren? Was fürchtest du zu verlieren? Deine Zeit zu verlieren? Deinen guten Namen zu verlieren? Dein Leben zu verschwenden? Oder dumm dastehen, wenn andere vielleicht mehr Spaß haben? Besprich das mal mit Gott. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, Jesus wirkt. Erzähl ihm mal von deinen Ängsten, von dem, was dich davon abhält, vielleicht verfügbar zu sein, vielleicht ein Risiko für ihn einzugehen. Und dann hör mal, was er dazu sagt, denn Jesus lebt und Jesus gibt Antworten. Ganz sicher. Und vielleicht ist vieles von dem, was du sagst, ganz vernünftig. Ja, die Familie braucht mich. Ja klar, unbedingt, Jesus ist dafür. Man muss auch schlafen, ja ganz bestimmt. Ich bin auch dafür. Aber die Liebe real werden zu lassen, das ist etwas, das Jesus, glaube ich, am Herzen liegt. Andreas und Petrus gingen dieses Risiko ein. Ja? ihre Zeit mit Jesus zu verschwenden. Rabbi, wo wohnst du? Fragen sie den. Nur auf das Wort hin von Johannes. Ja. Und dann folgen sie Jesus. Da verbringt jemand Zeit mit einem Unbekannten. Einen ganzen Nachmittag. 10. Stunde. Die fingen um 6 Uhr an zu zählen für nachmittags. Und so gingen sie dieses Risiko ein. Warum? Weil sie eben in der Tradition des Samuel standen. Diesen persönlichen Kontakt zu suchen, den persönlichen Lehrer zu suchen und dann Gott zu sagen, hey, was kann ich für dich tun? Und wir wollen das auch hier ganz konkret werden lassen. Am Ende dieses Monats lade ich euch ein, ein Risiko einzugehen. Wir werden hier wieder 24/7 haben, eine Woche Anbetung. Und da kannst du dann mal in die Stille gehen, riskieren von Person zu Person mit Jesus zu reden, hier in der Anbetung, und dein Leben mit Gott zu besprechen. Dazu herzliche Einladung. Auf Gott zu hören. Gott zu hören, um dann Jesus nachzufolgen. Das ist die Einladung der heutigen Liturgie, die Einladung zur Verfügbarkeit, zur richtigen Zeitnutzung mit Gott. Zu sagen, Herr, hier bin ich, du hast mich gerufen.